herzlich willkommen zur 103. Folge Schwartigmüt, fußballfrei Schnauze mit Marek und Max. Wir werden heute mit euch über unseren ersten Punkt sprechen. Das ist schön, das Auswärtsspiel in Frankfurt wird analysiert von uns und wir geben einen Ausblick auf das Spiel nach der Länderspielpause in Hoffenheim. Zu Hause gegen Hoffenheim, sorry.
Jawohl, herzlich willkommen zurück. Folge 103, wie der Max so schön angekündigt hat. Der erste Punktgewinn der Saison. Ich finde es schön, dass du das so gut, so positiv eingeleitet hast nachdem.
Ja, weil es jetzt in der Tonspur nicht mehr so positiv ist, deswegen. Wobei, nee, ich bin da zweigeteilter Meinung. Ich habe da ein lachendes und ein weinendes Auge, um das mal metaphorisch zu sagen.
Ja, aber ich finde gut, dass wir beide direkt harmonisch anfangen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir jetzt in Köln langsam wieder so auf diese... Ja, ich glaube, wir müssen unsere Emotionen langsam wieder einfangen, weißt du? So während wir vor 3-4 Wochen noch mit offener Hose lachend durch die Gegend gelaufen sind, so ist jetzt so langsam, wo du halt wieder merkst,
wir müssen aufpassen, dass wir nicht übertrieben in eine Richtung ausschlagen, ne?
Genau, oder? Richtig.
Wie hast du das nochmal genannt, immer, was wir haben, die Teilzeit?
Teilzeitgehalt, dass wir Teilzeitgehalt bleiben.
Ja, nicht, genau, dass das jetzt nicht in Rückfall kommt.
Genau, weil... müssen wir einfach sagen, ich glaube, das ist auch das perfekte Einstiegsthema heute vor dem Frankfurt-Spiel. Das Echo, was in der vergangenen Woche auf die nicht getätigten Transfers, gerade im Sturm, was da raufgekommen ist, irgendwie aus der Allgemeinheit, aus den Fanreihen des 1. FC Köln, fand ich dann doch sehr spannend zu beobachten. Und generell die Ausschläge, die Art und Weise, wie Leute sich äußern, sind sehr, sehr interessant geworden.
Ja, die Art und Weise, ja. Aber da man darf da schon eine Einschläge Meinung zu haben. Also die habe ich nämlich auch zu der Thematik. Ne? Aber wie die Art und Weise, wie sich schon manche Leute wieder geäußert, gebe ich dir recht, das ist natürlich wieder völlig maßlos dann an gewissen Stellen. Aber auch ich bin zum ersten Mal nicht zufrieden mit Christian Keller, sage ich auch ganz ehrlich.
Ja,
100%. Vor allem dann auch mit der Pressekonferenz danach, wo halt einfach, der macht das ja nicht extra oder so, der ist auch kein Profi oder, also doch, Profi ist er in dem Sinne ja schon, aber der moderiert jetzt keine Tagesthemen, sondern macht das jeden Tag, aber irgendwie sah der auch unglücklich aus und hat auch unglückliche Aussagen getätigt, wo ich einfach sage, ein angeschlagener Selke, der jetzt die ersten 5 Spiele wieder mal nicht 190% spielen kann, nicht ansatzweise 90 Minuten spielen kann, und dann die Aussage zu tätigen, dann Selke reicht im Sturm, ist jetzt kein O-Ton, also ist jetzt kein Zitat, aber so in dem Sinne hat er es gemeint.
Ja,
also das hat mich gestört, aber wie gesagt, also das war es auch, ne? Also wie gesagt, wenn der Plan aufgeht, werde ich Lügen gestraft und alles ist gut.
Ja, das Ding ist, weißt du, was das große Problem ist in erster Linie? Und ich glaube, das ist aber auch ein generelles Köln-Problem, weil ich jetzt so die letzten 1-2 Tage mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, war immer, was so mitspielt, ist ja, dass bei uns ja auch wieder wenig, ja, sag ich mal, so ein bisschen wenig Kontext in diese ganze Situation mit reingebracht wird, ne? Das, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe. Also für mich hat diese ganze Geschichte, jetzt auch die Aussagen von Christian Keller zum Beispiel, fangen für mich halt schon deutlich früher an, ne? Dass irgendwie so Mai, Juni, dass da so Aussagen getätigt werden nach dem Motto von wegen, ja, uns geht's jetzt nicht mal so schlecht, dass wir hier nur noch kreativ werden müssen, um irgendwelche Transfers zu deichseln.
Starker Punkt, red, ne? Weiter.
Also das wurde so kommuniziert und das hat mir als FC-Fan suggeriert, dass wir zumindest nicht mehr auf diesen dass wir diese Feel-Good-Stories halt verpflichten müssen, ne? Wo halt irgendwie, weiß ich nicht, das, was bei uns irgendwie in der Vergangenheit immer mal wieder der Fall war, dass wir Leute, die schon Köln kannten, zurückgeholt haben, was jetzt übrigens wieder passiert ist mit Dominik Heinz, oder dass man sich Leute geholt hat, die vielleicht jetzt gerade einfach in ihrer Karriere einen Punkt erreicht haben, weiß nicht, also so ein Low-Level erreicht haben, bei dem man aber weiß, dass wenn man sie vernünftig integriert, vernünftig auch in ein Spielsystem gibt, dass das funktioniert. A la Waldschmidt, was jetzt auch gemacht worden ist. Und mich stört, ehrlich gesagt, so ein bisschen dieses Suggerieren von wegen, hey, alles ist cool und wir können theoretisch Geld ausgeben wie eine durchschnittliche Mannschaft in der Bundesliga. Aber am Ende des Tages musst du halt sagen, es wirkt auf mich halt anders. Weil wir haben uns sehr, sehr jungen Dänen geholt, wir haben uns in Belgien irgendwie bedient, beim jungen Mann. Es hat, ist nichts gegen diese Spieler oder sonst was, aber das ist halt nichts, wo du mir halt als Fan suggerierst in dem Moment von wegen, hey, wir haben einen gestandenen Bundesligaspieler mit Mitte 20 Jahren geholt, der uns auf jeden Fall weiterhelfen wird, sondern es ist halt, muss halt sagen, jeder Transfer, also man mag mich jetzt Lüge strafen, vielleicht findet man da einen Namen, der jetzt vielleicht nicht da reinpasst, aber jeder Transfer hat ja irgendwie so eine Feel-Good-Klausel, ja. Entweder sind das junge Spieler, bei denen du hoffen musst, dass sie aus einer kleineren Liga in eine größere Liga kommen und das klappt, weil sie zum Beispiel Spielerfahrung in Dänemark sammeln konnten. Bei einem Waldschmidt musst du hoffen, dass der irgendwie aus diesem Tief, was er scheinbar hatte, irgendwie in den letzten Jahren wieder rauskommt, was ja auch zu funktionieren scheint. Das ist alles schön und gut. Nur, wie gesagt, mir passt die Aussage nicht zu dem, was wir im Nachgang gemacht haben und vor allem in die Situation, in die wir jetzt gerade reingeraten sind, dass man dann nicht wenigstens diesen Weg korrigiert.
Jetzt hast du sehr viel gesagt, aber ich will das nochmal gerade zusammenfassen, aber du hast das sehr gut beschrieben, diese ganze Thematik, weil mir war das gar nicht so bewusst. Genau das ist auch der Grund, warum ich mich so ein bisschen geärgert habe darüber, weil ich auch immer das Gefühl hatte, weil es auch so suggeriert worden ist von den Vorständen oder von der sportlichen Leitung, was wollte ich sagen?
Abteilung.
Oh Gott. Okay. Auch von der sportlichen Leitung wurde das ja auch suggeriert. So. Und deswegen das hast du sehr stark zusammengefasst. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber genau das ist der Punkt. Und dann kommt ja diese Ente mit Bebu, wo ich halt, ich bin wirklich einer der wenigen, ich will mich ja jetzt nicht hochloben, aber ich habe sofort gesagt, das kann niemals stimmen. Bebu ist, das wäre ein Kaliberstürmer. Das ist nicht wie damals Modest, so. Der Modest war scheiße in Hoffenheim und sonst was. Naja. Bebu, der hat schon ein paar Tourchen da auch gemacht und der ist schon richtig gut gewesen. Also, naja, lange Rede, kurzer Sinn, das wäre so, ich hatte doch ein bisschen Hoffnung, muss ich zugeben, bei Bebu, aber irgendwie, mir wurde ja schnell gesagt von der internen Quelle, die ich habe, dass das eine Ente ist. Also quasi 5 Minuten, nachdem ich das erste Bild bekommen habe, wurde mir gesagt, das stimmt nicht. Der war niemals in Köln und war auch niemals. Und dieses Foto, was da angeblich geschossen worden ist von dem, ist auch nicht aus diesem Jahr.
Ja.
Also deswegen,
sagen wir es mal so, ich glaube, wenn uns auch so oder so dieser letzte Transfertag eine Sache gelehrt hat, und da muss ich leider gerade sogar auf die Bayern mal rüberschauen, weil die Bayern ja auch so ihre 1-2 Problemchen hatten, ihre Leute zu verpflichten. Und jemanden, den ich sehr, sehr ungern zitiere, aber der in meinen Augen halt was dazu gesagt hat, was ganz gut passt, ist halt Uli Hoeneß. Ne? Uli Hoeneß hat in Bayern, bezüglich der Bayern und deren Dilemma am letzten, hier diesen Transfer-Deadline-Day gesagt, ja. So von wegen, ganz ehrlich, das ist ein Tag, wo du als Verein und Club eigentlich gar nicht mehr agieren möchtest, weil da halt so viel schnelllebige Scheiße auf einmal passiert, ne? Irgendwie innerhalb von einer Stunde auf zwei verändern sich auf einmal irgendwelche Absprachen und du bist gezwungen, dann auf einmal panisch zu reagieren, weil du weißt, dass in 4 Stunden das Transferfenster auf einmal zumacht und verpflichtest dir dann auf einmal vielleicht, so blöd sich anhört, die Katze im Sack oder sonst irgendwas, ne? Deswegen, das ist ja so oder so schon die Sache, dass wir auch als FC überhaupt in diese Situation kommen und jetzt so kurz vor Toreschluss überhaupt nachschauen mussten, dass man da nicht im Vorfeld auch gesagt hat, ey, ganz ehrlich, wir haben vorne ja schon zwar das, was wir so gelobt haben vor ein paar Wochen, wenn die alle fit sind, geile Mannschaft vorne. Aber Fakt ist ja nun mal, dass wir jetzt gerade einfach 2 beziehungsweise fast 3 Spieler nicht einsetzen können da vorne.
Und das, was ich über Uth gesagt habe, bestätigt sich da scheinbar jetzt auch. Ja.
Und eben, dass wir die ganze Saison nicht spielen. Genannten, genau.
Nicht ein einziges Spiel.
Und das ist halt einfach für mich so ein bisschen der Punkt, das passt halt nicht, ne? Und wenn man, wobei ich dann halt aber auch jetzt gleich die Kerbe auf uns Fans schlagen werde, einmal, wo ich halt mit uns unzufrieden bin, und da packe ich das jetzt einfach mal uns, weil wir Fans schon alle so dieselben Würgereflexe da einfach haben, ja, oftmals. Wie gesagt, also auf der einen Seite der Verein, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sowas sagen kann. Irgendwas von Handlungsfähigkeit, ne? Und vor allem das Ding, was man ja nicht verlieren darf, wir haben massivst viele Spielminuten durch Skiri und Hector verloren aus der ersten Elf. Wie man da nicht hingehen kann, sagen kann von wegen, hey, ich hol mir einen. Und
ich hatte nur Schmerzen in der Schuhe, alles gut, ganz weiter, aber ich habe falsch gelegen.
Ah, das ist falsch gelegen, ich hatte mir gerade Sorgen gemacht.
Kein Herzschmerz, nein, alles gut.
Hey, pack dich hier gerade an die Brust, jod.
Nee, alles gut.
Wie gesagt, man hat sehr, sehr viel Spielzeit ja auch verloren und da verstehe ich halt einfach nicht, ne, irgendwie so ein Ausrufezeichen mal zu setzen, auch in Form von irgendeinem Transfer. Und, was man ja noch nicht vergessen darf, bevor ich auf die Fans komme, diese Scheiße mit dieser Transfersperre ist ja auch noch nicht erledigt. Also aber
das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt.
Also entweder wissen die irgendwas im Hintergrund, was du und ich nicht wissen und was sie halt ruhig schlafen lässt und so handeln lässt, wie sie handeln. Aber wenn de facto das eintritt, dann sag mir bitte, was wir in den nächsten ein, zwei Jahren vorhaben. Weil, sag ich mal so, mein größtes Vertrauen ist, dass wir jetzt drei junge Leute da reinwerfen, ist jetzt auch nicht riesengroß nach den letzten zwei Jahren. Also das ist halt so, wo ich halt auch einfach sage, das ist das erste Mal, dass ich sportlich mittelfristig in die Zukunft gucke und sage, das Süppchen schmeckt mir nicht ganz so gut, so ne, wie da gerade steht.
Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, auch nochmal drüber nachgedacht. Natürlich hatten wir auch in der Vergangenheit dann oft so, wir haben es dann Panic Moves, also panische Moves genannt. Wäre natürlich auch nicht das Richtige, jetzt irgendeinen Stürmer zu für, weiß ich nicht, 3 Millionen Euro zu kaufen, der 32 ist und vor 5 Jahren mal 10 Tore geschossen hat in der zweiten Bundesliga. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen im Kopf. Ich hab jetzt irgendeinen Kopf, wen hast du gemeint? Ich hatte jetzt keinen im Kopf, aber ich wollte so eine Art Stürmer sagen, der auf jeden Fall verdient ist, aber schon was älter.
Es gibt einen Abwehrspieler, bei dem es schon nicht geklappt hat jetzt. Der ist jetzt weg. Nicola Soldo. Der wurde kurz vor Ladenschluss, wurde damals verpflichtet, weil wir eine Nummer 4 gebraucht haben. Stimmt. Schlussendlich, was muss man sagen, er hat hier und da portionsweise eine gute Arbeit geleistet, als die Leute da waren, aber hat nie diesen Entwicklungsschritt gemacht. Und das sind genau diese, das ist ja im Endeffekt dasselbe, als wenn ich im Winter auf einmal anfangen muss, mir Leute zu suchen, weil mein Plan aus dem Sommer nicht aufgeht. Weißt du, das ist so dieses Pflaster draufkleben Verhalten, das ist nichts, wo du eigentlich mit jemanden versuchst, vernünftig zu verarzen, sondern das ist einfach ein Pflaster, was du draufklebst in dem Moment. Und das ist halt, was mich so stört, weil das Ding ist, der FC, der wusste ja, dass der Selke da ist und jeder wusste, dass Tigges verletzt ist, ne? Und auch den Tigges siehst du ja jetzt am Wochenende, der braucht auch seine 2-3 Meter Anlauf, um mal auch wieder, hatten wir letztes Jahr auch schon das Thema mit ihm, dass er einfach Spielpraxis, eine Vorbereitung braucht, um dann halt auch so zu stechen, wie er halt stechen könnte.
Was wir vermuten in ihm, wir wissen es ja nicht. Wir haben ja gedacht, als er sich verletzt hat, die Sommervorbereitung fällt wieder aus, habe ich gedacht, wird wieder eine scheiß Saison für den.
Richtig.
Das ist, hat ja auch nichts, weil ich den nicht mag oder so damit zu tun, sondern einfach, das, ich wiederhole mich, aber wie gesagt, wir haben das schon 100 Mal gesagt, das sind Spielertypen, die brauchen eine volle Vorbereitung.
Safe. Ja, aber jetzt genug auf dem FC rumgehackt. Dann noch kurz mal 2-3 Sätze zu uns allen, weil ich verstehe die Sorgen, die man hat rund um den FC und rund um unseren Verein. Nur muss auch ganz ehrlich sagen, ich appelliere da auch einfach nochmal an jeden, realistisch auf den ersten FC Köln zu gucken, ja, wer wir sind, wo wir herkommen und auf welcher Ebene wir uns gerade bewegen. Ja, mag sein, dass, wie gesagt, die Aussage so von Keller getätigt worden sind im Mai. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass wir irgendwie die Erwartungshaltung jetzt haben müssen, dass wir in einem Sommer 50 Millionen ausgeben können. Und jetzt weiß ich nicht, ne, hier das Geld zum Fenster rausschmeißen dürfen. Weil das war so ein bisschen mein Eindruck nach dem Motto, als wenn die Bewertungsskala nachher so ein bisschen emotional geworden ist, weißt du?
Ja, wollten die Bayern nicht noch ursprünglich den Mathis Tell ausleihen? Ich meine, ganz ehrlich, Spielpraxis kriegt er bei uns. Safe.
Aber die wollen ihn, glaube ich, selber jetzt mittlerweile jetzt, halten.
Ja, der spielt auch gut gerade.
Deswegen.
Das wäre jetzt auch Spaß, ey. So ein Spieler wäre Traum.
Ja, guck mal, aber das Ding ist halt, wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns, und da nehme ich mich zum Beispiel auch selber mit rein, uns halt auch nochmal bewusst werden, dass mir jetzt am Sonntag klar geworden, hey, so ein Skiri ist halt tatsächlich weg. Ein Paccarada ist geil, ja. Der ist geil, aber er ist halt einfach kein Jonas Hector. Das ist halt auch wieder so diese Sache.
Aber da will ich auch direkt aufhören von Anfang an mit. Niemand wird ein Jonas Hector sein. Das ist einfach so. Es gibt keinen auf der Welt, der ein Jonas Hector ersetzen wird. Das ist einfach so.
Ja, genau. Aber dann ist ja natürlich, dass wir einen Drop-off haben in der Leistung. In meinen Augen.
Ne, sehe ich nicht auf der Position.
Findest du?
Ja. Wenn du sagst auf der Position. Auf der Position haben wir keinen Drop-off. In der gesamten Teamleistung schon, weil Jonas Hector ja viel mehr war als nur ein Linksverteidiger im Team. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ich finde, also jetzt nochmal, ob der Jonas Hector spielerisch vielleicht auch ein bisschen besser war als Paccarada, ja, okay. Aber jetzt übertrieben gesagt, finde ich, der Drop-off ist eher wegen dieser ganzen Teamchemie. Also nicht, dass die Chemie schlecht wäre, aber der, wie gesagt, Jonas Hector war mehr als nur der guter Linksverteidiger.
Ja, safe.
Ja, und für den hat er auch gerne mal den Arsch aufgerissen.
Und Skiri war wahrscheinlich auch mehr als nur jetzt überspitzt gesagt, 200 Kilometer laufender Sechster, sondern hat dem Team ja auch eine gewisse Basis und Balance gegeben. Und was man in meinen
Bodenständigkeit
Augen,
vielleicht auch, gut, kann man sagen, weil der Elis Skiri ein sehr bodenständiger Typ. Das hat man ja auch beim ersten Interview in der Pressekonferenz in Frankfurt gesehen.
Ja?
Naja, hat auch gesagt, ich bin nicht der Typ, der hier alle anschreit. Ich will mit meiner Leistung und meinem Charakter vorangehen.
Ja, Ja, und ich sag mal so, ich glaube, das ganz große Problem jetzt übrigens auch noch, um das Thema dann auch immer abzuwickeln, ist, wenn du in der Bundesliga nach links und rechts guckst und siehst, was ein VfB Stuttgart auf einmal für Kohle einnimmt an einem Tag mit 2-3 Spielern, was Eintracht Frankfurt an innerhalb von ein paar Stunden an Moppen eingenommen hat und du dann halt noch den Fakt dazu beim FC irgendwie hast, dass wir vor ein paar Jahren angetreten sind, der neue Vorstand, also neue jetzt bestehende Vorstand, mit den Worten, wir sind ein Ausbildungsverein, der quasi Geld damit verdienen muss, dass er Leute halt profitabel verkauft, muss ich halt sagen, Freunde, das habt ihr aber in den letzten Wochen, keine Ahnung, bei Duda haben wir es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir es bei Duda hinbekommen im Nachgang, noch mit viel Glück, aber der Plan ist bis dato, sagen wir mal so, semi aufgegangen, vor allem wenn ich jetzt sehe, dass ein Kastrop, den wir für einen Apfel und ein Ei gefühlt nach Nürnberg gegeben haben, glaube ich für 2 oder 3 Millionen wegwechseln soll wieder, ja? Also das ist so, ich glaube, das spielt in diese ganze, ja, vielleicht miese, schlechte Laune, die jetzt langsam so aufkommt, spielt das Ganze halt einfach nochmal mit rein, ne? Dass da um uns herum Leute sind, die wirtschaftlich zumindest auch sich für die nächsten 2-3 Jahre gut aufgestellt haben, ne? Hast du noch was zu dem Thema?
Nö, ich bin fast beim Spiel.
Du bist fast beim Spiel. Ich überlege gerade, bin ich noch auf irgendwen sauer oder will ich irgendwen grüßen? Finde ich irgendwen toll? Eine Sache muss ich noch sagen, abschließend dazu. Baumgart, muss ich sagen, der ist so geil. Der, in seiner Abgefucktheit ist er am Ende doch noch wie so ein nicht lesbares Buch, ne? Weil ich weiß noch, als das Transferfenster dann zugemacht worden ist, die erste Pressekonferenz danach, hat er noch so einen geilen Kommentar abgegeben. Kurz vorm Frankfurt-Spiel, irgendwie nach dem Motto von wegen, ob das Frankfurt-Spiel wirklich so das Wichtigste sei, über das es zu reden, über das man reden sollte, wo du jetzt halt dir die Fragen stellen darfst, ist er so abgefuckt mittlerweile nach seinen ersten Jahren beim FC, dass er halt merkt, von wegen, ey, ich muss ja eigentlich um jeden Zentimeter mit den Leuten verhandeln, damit ich hier irgendwas hinbekomme. Oder ist es, weil er abgefuckt ist, weil einfach diese Stadt dazu neigt, in ja nicht ganz so gut aussehenden Tagen halt direkt irgendwie so ein Horrorszenario aufzumalen? Weißt du, dass er einfach davon genervt ist, dass wir ihm nicht vertrauen?
Ich glaube, es gibt die Tage, wo der einfach genervt ist, aber es gibt auch die Tage, wo er dann sagt, da wurde er doch auf die Jubiläumssaison angesprochen von der deutschen Fußballliga und dann, ob man denn in Köln auch an die Meisterschaft denkt und der hat einfach nur so spaßig in seinem Humor gesagt, ey, in Köln denkt man ab Mai immer an die Meisterschaft und dann fängt die Saison an. Oder irgendwie sowas hat er da gesagt.
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst mittlerweile, aber
warum, was denn?
Ich weiß es nicht, weil für mich stellt sich halt die Frage, wie lang möchte er halt derjenige sein, der quasi an einem Tisch sitzt und immer, das klingt jetzt nur fürs Bild, ja, der da immer irgendwelche unterschiedlichen Pappen und sonst irgendwas hingelegt, kommt eine Schere, ein bisschen Flüssigkleber und dem dann gesagt wird von wegen, ey, guck mal, dass daraus ein schönes Bild wird, ja. Ist da jetzt halt die Frage, ob er da nicht irgendwann mal den Verein sucht, der ihm von Anfang an die Acrylfarbe und sonst was da hinlegt, damit er halt wirklich ein gutes Bild malen kann, ne?
Ja, du malst gute Bilder, das ist echt schön.
Ja, ne, aber das meine, weißt du, was ich meine? Ne? So, ist halt so ein bisschen die Frage, wie lang kannst du einen Steffen Baumgart mit, sag ich mal, Luft und Liebe halt in Köln halten? Bevor, ich sag dir auch jetzt direkt den Verein, der bei mir die ganze Zeit in der Birne ist, bevor Dortmund halt irgendwann um die Ecke kommt und sich ihren Malocher versuchen wird zu holen. Weil das ist
Malocher für den Ruhrpott.
Ja, das ist ja haargenau. Also sind wir mal ehrlich, Steffen Baumgart kannst du ja perfekt in dieses Ruhrpott-Arbeiter-Image mit reinbauen. Und dann
das so Image, ja, internationaler Fußball, weiß ich nicht. Hat er ja selbst auch sich in die Kritik genommen.
Na gut, aber
ich bin gespannt. Ich würde den Baumgart, also fände ich gespannt.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist mir auch alles zu, keine Ahnung. Baumgart hat auch von Anfang an gesagt, so als er nach Köln gekommen ist, sagt er, im Prinzip musst du alle 4 Jahre den Trainer wechseln oder die Mannschaft komplett austauschen. So, und jetzt, der geht gerade ins 3. oder 4. Jahr.
Dritte, ne?
Ja. Genau, also haben wir nur noch 2 Jahre maximal mit dem, von daher ist doch alles gut.
Ich find's geil, dass du das für dich jetzt direkt so abgespeichert hast. Aber ist gut. Das dämmt die Erwartungshaltung. Ja.
Ich fänd's auch schade. Ich hätte, was heißt jetzt Angst? Also Baumgart ist ein straighter Typ, der wird jetzt bis Ende dieser Saison auf jeden Fall bei uns sein. Vielleicht verlässt er uns dann, vielleicht nicht. Warten wir mal die Saison ab. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Saison an.
Ja.
Nur, auch zu den Verkäufen, auch dazu nochmal, ich sehe halt auch nicht, dass der FC irgendwann einen Spieler für 50 Millionen verkauft.
Ich habe einen,
auch nicht Justin Deal.
Ich sehe einen, den wir für gutes Geld verkaufen könnten, weil er auch einen guten Vertrag bis 2026 hat, ist Martell. Martell wird irgendwann, ich glaube Martell, wenn er jetzt eine gute Saison spielt, wirst du sehen, dass er im kommenden Sommer, ich habe gehört, im tiefsten Süden suchen sie eine Holding Six beim FC Bayern. Und Martell ist 21, Alter. Martell ist für 21, spielt er in meinen Augen so einen guten Fußball, wenn du den in eine Mannschaft einbaust, die oberes halt in den Top 4, Top 5 spielt, kann ich mir Erik Martell ehrlich gesagt...
Scheiße, bei FIFA wechselt der nämlich auch immer nach Paris und so. Habe ich aber letzte Folge schon oder vor zwei Folgen
erzählt. Ja? Ja, wie gesagt, Erik Martell ist in meinen Augen derjenige, bei dem wir am ehesten halt diese Transfereinnahmen, glaube ich, aktuell generieren könnten, weil der Junge ist in meinen Augen special.
Aber keine 130 Millionen.
130 nicht, aber gib mir 40, dann ja, okay. Fange ich auch an mich zu freuen und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Mhm. Wobei im letzten Fall würde der Vereinslegende bleibt für immer hier und sagt, wisst ihr was, Spiel für einen Apfel und zwei Kölsch und
ja.
Das wäre ein neues Businessmodell. Naja, kommen wir zum Wesentlichen.
Yes.
Mach mir bloß nicht das Mikro aus. Ich sehe es.
Außerdem kann man das sperren hier.
Ja, sehr gut. Ja, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, vergangener Sonntag. Möchtest du anfangen mit deiner Lieblingsdisziplin der Aufstellung?
Ja, kann ich übernehmen. Ich habe tatsächlich wieder mal zur Aufstellung, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber nee. Alles gut. Tigges ist und meiner neu in dem Team. Es war ja relativ einfach. Und sonst ist es gleich geblieben oder war Ljubicic letztes Spiel nicht von Anfang an dabei? Das ist jetzt gar nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall meiner und Tigges wieder dabei, zwangsläufig, ne?
Ja.
Ja, kann ich jetzt erstmal nichts dazu sagen. FC hat von Anfang an sehr defensiv begonnen, das hat man auch sofort gesehen. Also es war klar, dass wir uns diesmal auf die Defensive konzentrieren wollen.
Ja, generell muss ich ja sagen, dass also ich glaube, da können wir wieder vorwegnehmen, dass auch irgendwie schon die gute alte Tradition von Spielen in Frankfurt, glaube ich, seitdem wir Schwarz-Schmidt aufnehmen, dass die ja generell, weiß ich nicht, fußballerisch weniger geführt sind, zumindest ja. Die Spiele in Frankfurt. Ich weiß gerade gar nicht, meine erste Notiz für eine halbwegs nennenswerte Chance ist ein Schuss von Bimbe in der 24. Minute. Also ich kann jetzt schon mit dir sagen, ich habe kaum Highlights hier aufgeschrieben.
Ja, ist gut.
Also von daher.
Ist auch nicht viel. Ich habe es ja gesagt, das wird kurz.
Also sind wir mal ehrlich, ich springe jetzt einfach direkt zum Elfmeter, ne? Sag ich jetzt einfach, wie es ist. Weil, sind wir mal ehrlich, hätten wir diesen Elfmeter an dem Tag nicht bekommen.
Verlieren wir 1-0.
Also.
Ja, verlieren wir
1-0. Real Talk.
Ja, Real Talk, dann verlieren wir 1-0.
Als er den umgetreten hat, saß ich hier und hat mir einfach nur gedacht, von wegen Herr im Himmel, vielen lieben Dank für dieses Geschenk. Jetzt lass uns den einfach reinmachen, damit wir wenigstens hier einen Torvorsprung haben. Weil, ja, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich war so ein bisschen erstaunt, beziehungsweise man fühlt sich ja dann auch wieder so ein bisschen entlarvt, ne? Man ist in das Spiel ja reingegangen mit der Hoffnung, dass Frankfurt schon ein paar Körner gelassen hat gegen Sofia, ne, weil sie auch am Donnerstag noch das Spiel hatten und da ja auch punkten mussten und durch 2-0 ne, jetzt schlussendlich gewonnen haben und die Gruppe gekommen sind. Und da war ja so die Hoffnung, dass die A müde sein werden, plus diese ganze Kolo Muani-Geschichte, dass sie auch noch irgendwie so ein bisschen im Argen liegt, aber ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, war halt nicht der Fall, ne? Der FC hat zwar, das ist krass, das hätte ich hier so nicht sagen können. Der FC hat auch am dritten Spieltag wieder den Topwert an Kilometern zum Beispiel hinter sich. Also am 127,27 Kilometer sind sie gelaufen. Das ist 5 Kilometer mehr als jede andere Mannschaft, also als der zweitbeste an dem Spieltag. Ist generell auffällig, dass man da schon merkt, was der FC dieses Jahr versucht, in den ersten 3 Spielen jeweils in den Top 2 Werten bei Laufleistung.
Ja, schon krass.
Ne, heißt, da merkst du ja schon, Baumgart ist es schon bewusst, dass du dieses Jahr wahrscheinlich mit grundlegenden Tugenden versuchen musst zu gewinnen.
Auf jeden Fall.
Und das ist einfach laufen, kämpfen, ne, so einfach diese Werte. Ja. Heißt, ich sag mal, das Spiel sah auf jeden Fall nicht nach 127 gelaufenen Kilometern aus, weil mir einfach dafür irgendwie ein bisschen so die Aktionen gefehlt haben im Spiel, weißt du? Deswegen umso glücklicher war ich, als Florian Kanz dann den Elfmeter reingemacht hat. Viele Grüße übrigens in dem Moment an DAZN, die es wieder mal geschafft haben, Alter. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, ne?
Mhm.
Aber wie kann ein Stream die ganze Zeit durchgängig durchlaufen? Und sobald es die Elfmeterentscheidung gibt, fängt die Scheiße an zu buffern und das Ding fängt an zu drehen. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das weiß ich nicht. Da sitzt irgendeiner, wo auch immer, und denkt sich in dem Moment, das ist lustig oder was weiß ich. Aber ist original so passiert. Das Bild ist wiedergekommen, nachdem der FC den Elfmeter reingemacht hat.
Ja, mein.
Ja. Hast du noch was zur ersten Halbzeit?
Ich überlege die ganze Zeit. Also ich fand Frankfurt schon das aktivere Team. Also ist ja auch klar, FC hat sich auf die Defensive fokussiert. Frankfurt hatte auch ein paar Chancen. Ich meine, also die waren aber weit übers Tor. Also alles gut, ne? Aber ich hatte zweimal, meine ich, einen lauten Schrei von den Frankfurtern auf den Lippen. Einmal als Hübers gegen irgendwen robust in den Zweikampf geht und letzter Mann war. Für mich aber ganz klar kein Foul. Und einmal als Chabot, das war ziemlich am Anfang. Ich glaube, es war innerhalb der ersten 10 Minuten. Da war auch Marmoush vorne, glaube ich. Mhm. Und der Chabot, das ist so absolut, das wird langsam wird's mein Lieblingsspieler. Ey. Der geht da so rein, hat den so. Und der Marmoush, der prallt von dem einfach nur ab, liegt auf dem Boden. Und der Chabot schon regt sich direkt auf. Steh wieder auf, der Marmoush wollte gar keine Schwalbe machen. Der ist sofort aufgestanden und weggelaufen, der wollte gar keine Schwalbe machen, der ist einfach nur abgeprallt von seinem harten Zweikampf, den er geführt hat. Das war echt, gefällt mir da. Das haben da so von der Härte her in der ersten Halbzeit mir das Spiel sehr gut gefallen. Von den Kölnern.
Ja.
Keine Weicheier diesmal.
Ja,
ist ja auch manchmal oft unser Problem. Nicht, dass die per se Weicheier wären. Aber manchmal ist mir das ein bisschen zu soft beim ersten FC Köln.
Damit triffst du einen Punkt für mich, der absolut zutrifft. Und das ist aber auch eine Sache, die wir übrigens angesprochen haben letztes Jahr am Ende, was einfach spannend zu sehen sein wird. Und da sind wir eigentlich jetzt gerade schon drin, vollkommen drin gelandet. Wie reagiert diese Mannschaft in einer Phase, wo es halt nicht die Cinderella-Story ist, wo ganz Köln montags freudenstrahlend Richtung Expresskasten läuft und was weiß ich, ne, sich gegenseitig erzählen, wie geil der FC ist. Sondern jetzt gerade sind wir einfach in der Phase, wo, weiß ich nicht, gefühlt 1 Million Experten halt in der Stadt sind, die alle wissen, wie es besser geht. Und da ist ja die Frage gewesen, wie reagiert diese Mannschaft da drauf? Und da ist Jeff Chabot für mich halt zum Beispiel ein Punkt und ein Spieler, der ganz klipp und klar vorangeht und vorangehen wird.
Führungsspieler.
Genau, Führungsspieler. Und den Leuten halt auch irgendwann mal sagen wird, und wahrscheinlich jetzt auch gerade schon tut, ey Jungs, breite Brust, raus, wir sind eine Millionenstadt, wir sind der erste FC Köln, wir vertreten hier was und ab geht's. Und das ist halt so, also es freut mich, dass wir jetzt zumindest schon mal sehen, dass da jemand neben Kainz, der irgendwie als Kapitän, sag ich mal, immer so ein bisschen isoliert, glaube ich, in solchen Diskussionen ist, ja. Halt noch ein zweiter gerade sich auftut, beziehungsweise auch mit Schwäbe, so ein bisschen die was verkörpern, ne, woran du dich halt auch wieder hochziehen kannst. Von daher, da bin ich komplett bei dir. Und übrigens bezeichnet für das ganze Spiel, da kommt auch noch zu Punkt. Kannst du dich noch an den Schuss von Meiner erinnern?
Dein erster. Der nicht mal ins Tor ausgegangen ist, sondern zur Einwurf geklärt.
Ich glaube, der ist, glaube ich, sogar noch ins Tor aus, aber
egal.
Das war so.
Richtung Eckfahren ist der geflogen.
Also das war so mit eine der bezeichnendsten Aktionen des ganzen Spiels, wie einfach so mit komplett freier Laufbahn einfach ein Bundesliga-Profi das Ding irgendwo, weiß ich nicht. Also da hätten noch 3 Tore, glaube ich, neben das richtige Tor gepasst, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Deswegen,
oh, naja, das stimmt.
Passiert.
So, zweite Halbzeit.
Ich will doch einen loben. Also für den Elfmeter möchte ich noch, wer war das eigentlich? War das Lubo? Ich gucke jetzt gerade einmal auf die Wiederholung.
Der rausgeholt hat.
Ja, ja.
Martell.
Ah, Martell, siehst du, unser 40 Millionen Mann. da muss er einfach sagen, geil, der geht ja erstmal in den Zweikampf rein. Da gibt's ja so einen Pressball und er geht nochmal hinterher und geht halt aktiv in den Strafraum rein. Und kommt einfach diesen kleinen, also ist einfach diesen Tick wacher als der Max, nicht du, sondern von Frankfurt.
Ja.
Und ja, wird einfach eiskalt umgelegt und
klarer Elfmeter.
Ey, ganz ehrlich, aber das ist die Wachheit, die uns an dem Tag einen Punkt mitbringt.
Naja, ist so.
Ne, deswegen da nochmal auch das Sonderlob an Erik Martell in meinen Augen, Florian Kainz. Mehr als solide in die Mitte nach oben geschossen. Ich habe immer Angst bei solchen Dingen, dass der Torwart einfach mal stehen bleibt. Das sieht ja dann so dumm aus. Mhm, aber egal, das wollen wir nicht weiter drüber reden. Zweite Halbzeit gebe ich dir.
Du brauchst nicht komplett mir geben, kannst du auch ein bisschen mitreden. Nein, ich wollte nur 48 Minuten. Frankfurt ist extrem stark aus der Halbzeit gekommen und also man hat gesehen, dass die auf jeden Fall noch mindestens einen Punkt mitnehmen wollen. 48 Minuten war es dann fast so weit, dass Skiri gegen uns trifft. Das hat nur einen Fuß gefehlt, eine Fußbreite. Ich weiß nicht, von wem die Flanke kam, aber kam an die Fünferlinie und dann Skiri ist nur einen Schritt zu spät und dann hätte der Ball gezappelt im Netz.
Bin froh, dass das nicht passiert.
Ich auch.
War das vor der vermeintlichen Elfmeter-Aktion gegen Götze?
Ja, das war 15. Minute Götze. Dann bitte.
Ja. Eintracht Frankfurt läuft mit, ich glaube, 2-2 sogar. Oder auf jeden Fall laufen sie auf unser Tor zu. Mario Götze steht so ein Ticken links auf Höhe Fünferlinie und bricht dann quasi seinen Sprint ab und möchte ja, den Ball, glaube ich, zurücklegen. Und ist Timo Hübers, ne? Der kommt. Ich sag mal so, er macht etwas, was er sehr gerne mal macht, nämlich einfach seinen Fuß stehen lassen. Und ich verstehe es nicht und sag dir ganz ehrlich, haben so ein Glück, dass da niemand an dem Tag sich überlegt hat, dass das ein Elfmeter ist, weil da hätte sich niemand drüber beschweren dürfen. Wenn du dem Stürmer, also Mario Götze in dem Stürmer Mario Götze in dem Moment, auch wenn er sich den Ball einen Meter nach hinten widerlegt, aber da ist um ihn rum weit und breit niemand. Sind wir mal ehrlich, hätte Hübers den nicht getroffen, kann er sich unter Umständen vielleicht sogar selbst nochmal Richtung Tor drehen und selbst abziehen, kann auf die Nummer 7 zurücklegen, weil Chabot steht da auch so 1-2 Meter weg, haben einfach nur massives Glück, dass das Ding nicht abgepfiffen worden ist.
Das stimmt.
Deswegen vielen Dank für die super Fairness mit dem VAR. Genau, das war noch etwas, was erwähnt werden müsste. Ja, und ich fand da in der zweiten Halbzeit, hast du ja dann irgendwas schon gemerkt.
Nee, aber warte, ja okay. Nee, da will ich ein bisschen hier noch chronologischer vorgehen. Ja, 52. Minute einfach. Skiri war halt der Mann der Halbzeit, ne? Das ist einfach krank. Der hat da wieder, leider nicht mehr für Köln, hat dann wieder auf Marmoush weitergeleitet, der quasi aus 6-7 Metern direkt abzieht, wo dann wirklich Martell mit einer Monstergrätsche den Schuss blockt. Also da, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Habe ich mir auch tatsächlich nichts mehr.
Ja, das von Martell, was du sagst, Gott sei Dank, hätte ich nämlich jetzt gerade fast vergessen.
Ja, und 55. Minute auch nochmal hier, wo wieder mal Skiri den Ball auf Hauge querlegt und der Schuss auf 15 Metern, der Chabot mit dem Kopf noch abwehrt und so. Das war auch so ein Thema. Also da, wir waren wach, das hast du eben gut beschrieben und haben uns den Punkt wirklich erkämpfen müssen in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich sagte ganz ehrlich, ich habe in der zweiten Halbzeit, als es an 1-0 vor uns stand, hatte kein gutes Gefühl, dass wir mit 3 rausgehen. Sag ich hier ganz ehrlich, weil Frankfurt hat so von Minute zu Minute angefangen, dann halt auch dieses, wenn sie mal ins Rollen kommen, dieses Unangenehme, dass sie halt einfach nicht aufgehört haben, ne, war nicht zu bespielen. Und das ist halt einfach so ein Punkt gewesen, wo ich dann auch immer weiter gedacht habe, boah, wenn wir das schaffen, Chapeau. Ne? Aber wie gesagt, ich war da auch so von Minute zu Minute, vor allem war das die Aktion auch von Chabot, wo er den Ball schon so abblockt vom Fünfer, die kam ja, glaube ich, auch noch vom Schwäbe. Genau. Ja. Chabot, muss einfach sagen, unfassbarer Krieger einfach.
Im Moment richtig gut.
Also wenn du überlegst, was wir beide, wie gesagt, ein Jahr ausmachen kann, wenn du die Folge von vor einem Jahr fair war, Hinspiel dir nimmst, wie wir beide emotional zu der Personalie gestanden haben, wie sich das geändert hat, würde ich sagen, einfach nur wundervoll.
Ja. Ja, ist auch ehrlich, wie gesagt. Ehrlich verdient. Ich möchte trotzdem nochmal, ich meine, du überspringst mich jetzt hier mal so ein bisschen gerade. 64. Minute. Ich habe ja gerade zweite Halbzeit ein bisschen chronologischer durchgehen. Ja. Erinnerst du dich an das Foul von Marmoush an Martell?
Nein.
Gut, dann brauchen wir darüber auch nicht weiter reden. Hat sich erledigt an der Stelle. Nein, ich erzähle es euch.
Bitte.
Im Vollsprint kommt er angerauscht.
Ah doch.
Trifft zuerst den Ball, ist aber so heftig in meinen Augen, dass der ganz kleine Verletzungen in Kauf nimmt von seinem Gegenspieler. Und ich hatte heftige Diskussion. Für mich ist das eine rote Karte. Ganz
einfach. Du meinst, das ist vermeintliche Revanche-Foul, ne? Das
ist eine rote Karte. Das ist eine klare rote Karte. Ernsthaft. Ist krank. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt, kurz vor der Sendung. Krankes Foul, Alter. Das ist genau dieses Foul von dem... Darf man HS im Podcast sagen? Nein, ne? Dann sage ich nur HS. Ja. Ich glaube, es war dieser Benze Baini, der HS, der den Ljubicic verletzt hat letztes Jahr im Derby. Ist das das? Wo der auch so geisteskrank da reingeht?
Ja.
Gegen Ljubicic in Gladbach. Du sagst nur ja und hast tausend Fragezeichen.
Ich weiß, was du meinst. Doch, ich weiß es noch. 100%, da war's. Ich war gerade nur überlegen, wie man HS lustig umschreiben kann. Deswegen
habe ich das nicht ganz lustig umschreiben. Jeder weiß, wofür HS steht.
Hoher Stürmer?
Genau. So, dieser HS.
So, jetzt höre ich aber auch auf.
So, Entschuldigung.
Ja.
Jetzt habe ich mich selbst rausgebracht mit dieser emotionalen
Energie. Egal, Rage ist immer gut.
Nein, lass mal jetzt bitte weitermachen und nicht auf Benze Baini den HS rumreiten.
Ja. Scheiße, jetzt habe ich hoher Stürmer im Kopf. Nein, ey.
Ist doch gut.
Ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Wir waren bei der 64. Minute bei dem Gelb von bei dem Foul von Marmoush, die Gelb gegeben hat. Und für mich ein Zeichen dafür, du darfst jetzt gleich schon mal deine Meinung zu Ende zu sagen, dass das eigentlich eine rote Karte war, ist, dass der Spieler danach sofort umgehend von Dino Topmüller ausgewechselt worden ist. Weil Topmüller sich wahrscheinlich auch gedacht hat, der Bruder braucht nur noch einem anderen Gegenspieler ins Ohr pusten und der kriegt Gelb-Rot. Deswegen, ich hol die mal runter.
Ja.
Und das war sein Glück.
Ja, vollkommen richtig. Ich sag mal so, dass das Skurrile in der Sache war ja, dass Chabot im ersten Moment stehen geblieben ist, weil er dachte, der FC hätte gefoult, ne? Das Foul an Marmoush begangen. Das ist, siehst du halt richtig in der Aktion, dass der eigentlich so, der Ball liegt vor ihm und er ist sich gar nicht sicher, was er jetzt machen soll. Spielt aber dann natürlich richtigerweise weiter. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, dann weiß ich, wie Marmoush aufsteht. Du siehst ja direkt, dass er wie von der Tarantel gestochen da langläuft und der gar kein Interesse daran hatte, eigentlich diese Aktion halt vernünftig auszuspielen, sondern sich einfach ungerecht behandelt gefühlt hat. Und wir dachten von wegen, ganz ehrlich, ich lasse jetzt meinen frustfreien Lauf. Hat in meinen Augen dabei Glück, dass er, wie gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendeinem Körperteil minimalst den Ball berührt, weil ich bin da bei dir. Also ich hab schon für andere Sachen, für weniger irgendwo diese rote Karte gesehen. Keine Ahnung. Ich glaube, die Leute, es wurde halt so abgefedert, dadurch, dass das im Vorfeld das halt auch ein Foul eigentlich an ihm war. Aber für die Grundsatzbewertung tut's halt nicht zur Sache, ne? Wenn der Schiri das eine nicht abpfeift, kann ja nicht die Legitimation sein, dass der aufsteht wie so ein Nee,
dazu gibt's auch eine ganz klare Regel. Revanche-Foul heißt das. Und das ist eine rote Karte.
Das ist.
Hä? Also
ist das denn so festgelegt, Revanche-Foul, rote Karte?
Das weiß ich gar nicht, aber das ist der Schiedsrichter Gentleman's Codex.
Okay.
Ja, also wann Revanche-Foul, das ja, jedes Kind kennt dieses Wort.
Der hat halt Glück, dass er ihm halt nicht komplett zerfetzt, ne? Da bin ich komplett bei dir, deswegen kriegt er wahrscheinlich Gelb in dem Moment, aber du hast es ja auch schon richtig beschrieben.
Klar, rote
Karte. Gibt einen Grund dafür, 3 Minuten später runterzugehen, weil er steht ja auch übrigens da nachher noch auf der Marmoush und fängt an, alle anzuschreien, so nach dem Motto von wegen, warum wurde das denn jetzt wieder abgepfiffen? Ja. Wo ich dann auch sage, so ein Bruder.
Auch so ein HS. Weiter kurz, bevor ich mich hier ein
Der ist echt ein hoher Stürmer.
Das ist echt ein hoher Stürmer, ein richtig krasser hoher Stürmer, dieser hohe Stürmer. So, 73. Minute. Leider habe ich mich da das erste Mal gewundert.
Ja.
Dieser Spieler musste dann später natürlich auch noch in Action treten. Ich habe nicht richtig hingeguckt und auf einmal höre ich nur, ein Kunku wird eingewechselt und ich denke mir, was geht denn jetzt ab?
Bruder, dieselbe Reaktion hat
ohne Scheiß. Ich denke halt immer so, ich bin ja auch nicht mehr so früher als, wie du schon mal gesagt hast, mit 14-Jähriger, da konnte ich ja jeden Spieler von jeder Mannschaft sein, da kannte ich sie alle. Jetzt ist das nicht mehr so und ich denke mir, was soll es jetzt wieder passieren? Der ist nach England oder wohin gewechselt und jetzt wird er wieder ausgeliehen nach, ich war kurz echt desperate.
Geil, dass es dir genauso ging wie mir. Ja. Ich sitze da und denke mir für mich, was ist denn jetzt passiert?
Was für ein Kunku?
Genau, und dann, der ist aber auch nicht so schlecht, ne?
Nö, der war okay. Der hat ein bisschen was von dem anderen an Kunku.
Da wollte ich gerade sagen.
Der ist wirklich gut. Der hat da nochmal richtig Alarm gemacht. 77. Minute hat der Chabot ja noch einmal richtig krank gerettet aus 14 Metern. Und dann ist eigentlich nichts mehr passiert, außer das Tor in der 87. Minute, ne?
Ja. Und beim Tor muss man einfach sagen, Junge, wie ein Hühnerhaufen spielen wir da hinten, ne? Wie ein Hühnerhaufen.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade das Standbild, im Strafraum stehen 7 FC-Spieler, 7. Und von Frankfurt stehen 2 so richtig drin und 2 an der 16er-Kante.
Ja.
Also wir rechnen hier gerade 7-4. Alter, und sie haben es geschafft, uns einfach, wie beim Handball, einmal so im Halbkreis zu umspielen. Also das musst du mir erstmal erklären, wie das leider möglich ist, dass man in so gravierender Unterzahl es schafft, einfach den Ball einmal über 50 Meter rüber zu zirkulieren und den FC damit auszuspielen.
Ja, scheiße.
Also, aber wie gesagt, ich persönlich fand, das lag halt auch irgendwann schon so langsam in der Luft und spielt ja auch so ein bisschen auch mit rein, wenn du als FC so viel investierst in dem Spiel, so viele Kilometer auch reinhackst, dann ist es halt leider so, dass es sich auch am Ende halt mal treffen kann. Frankfurt ist, glaube ich, so oder so eine Mannschaft, die wurden noch mehrfach, ich glaube, in den Highlights mehrfach als irgendwie Last-Minute-Mannschaft irgendwie betitelt. Von daher hat es uns in dem Moment jetzt leider auch getroffen. Aber was willst du machen?
Fazit zum Spiel. Ich finde, ist gut erstmal, dass wir einen Punkt jetzt haben vor der Länderspielpause, weil du gehst da nicht einfach nur mit Niederlagen rein, ja, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber es ist alles gut. Es ist noch keine Zeit, panisch zu werden, auf gar keinen Fall in meinen Augen. Wir haben gegen Dortmund ein richtig gutes Spiel gemacht, gegen Wolfsburg haben wir eine richtig gute Halbzeit gespielt. Wenn man so will, haben wir im offensiv schwächsten Spiel gegen Frankfurt, aber mit einer sehr guten Defensivleistung, außer vielleicht beim Gegentor, haben wir verdient einen Punkt geholt. Doch, verdienter Punkt ist es auf jeden Fall, weil auswärts in Frankfurt, bei denen, ja, in dem Hexenkessel, musst du erstmal bestehen. Erste Halbzeit hat Frankfurt auch überhaupt nichts gemacht. Zweite Halbzeit hat Frankfurt sich ein paar gute Chancen herausgespielt, wo wir natürlich auch ein Quäntchen ein Glück dann dabei haben. Okay, sehe ich ein, aber Fakt ist, am Ende, also 3 Punkte, hätte ich gesagt, wäre sehr geil für uns. Wäre aber nicht verdient in dem Sinne, glaube ich. Vielleicht wäre sogar ein Sieg auch verdient.
In Frankfurt?
Ja.
Nee, also in der generellen Abrechnung von den ersten 3 Spielen, glaube ich, dass wir hätten 1 gewinnen dürfen in Dortmund, aber ja, das tut ja nichts.
Okay, aber letzter Satz dann zum Fazit, ja, und dann auch nochmal an Chabot nochmal. An der Stelle ein herzlichen Glückwunsch, denn der junge Mann ist direkt am 3. Spieltag zur Kicker-Elf gewählt worden.
Ist so?
Einer der
deutschen Gütesiegel, Alter. Kicker-Elf.
Ja, die Kicker-Elf, Junge. Ich habe gerade nur gesehen, weil ich hier gerade das Spiel nochmal auf habe mit den Statistiken, und dann dachte ich mir, guck mal hier.
Weißt du, es gibt Stiftung Warentest und das ist die Kicker-Elf der Woche, Alter.
4 Stuttgarter sind dabei krank und ein Ex-Kölner vorne im Sturm.
Hör mir auf.
Gourassi.
Ganz ehrlich, wenn der trifft, krieg ich Schmerzen, ne?
Ich auch. Aber egal. Der wird übrigens auch für 30, 40 Millionen verkauft, locker.
Ja, klar.
Locker.
Ach ja, 1. FC Köln, ich liebe dich. Ja, komm ich mal kurz zum... Ja, was heißt... Ich mach mal ein Fazit der ersten 3 Spiele, weil... Ich auf eine Sache gerne eingehen würde, weil ich versuche ja auch immer so ein bisschen... Mach mir, wie du auch immer sehr schön merkst, ich versuche ja immer schöne Bilder zu malen und mir auch ganze halt irgendwie das Ganze in den Kontext zu setzen. Hab mir jetzt einfach mal meine Prognose genommen für den 1. FC Köln. Das, was ich dir ja auch am Anfang der Saison gesagt habe. Wir sind eine Mannschaft, glaube ich, rund um Platz 10 bis 12, ne, dass das ein realistisches Ziel ist. Heißt, gehe ich hin und setze den FC jetzt mal im Optimalfall auf den Platz 10, dann haben wir 8 Mannschaften, die unter dem 1. FC Köln sein müssten. Ja. Heißt, ich sehe den 1. FC Köln ja besser als irgendwie zumindest circa 8 Mannschaften. Wenn ich mir jetzt die Tabelle nach den ersten 3 Spielen angucke, ja, und ab Platz 10 mal die Mannschaften runtergehe. Eintracht Frankfurt kann man vielleicht gerade noch ein bisschen ausklammern, weil die mit 5 Punkten dastehen. Aber alle Teams von Platz 11 bis 18 haben 3 Punkte oder weniger. Heißt, wir haben maximal ein Spiel gewonnen. Ich gucke gerade sogar, es ist sogar ein Team, was nur gewonnen hat und danach die beiden Spiele sogar verloren. Und alle Teams nach Werder Bremen, also vom Platz 12. Haben kein Spiel gewonnen.
So. Die Platzierung gesagt hat,
flippe ich aus. Junge, ich muss das ja für die Leute draußen.
Ich hab so dich lieb. Du hast doch echt, ich bin gerade schon wieder.
Bist am Kochen.
Ja.
Na gut. Genau, so, jetzt muss ich gerade wieder kurz zurück auf den Pfad gehen. Genau. Und wenn ich lese jetzt einfach mal kurz die Mannschaften vor, die da um uns unten. Um uns rumschwirren, weil wir sind ja 14. So, guck mal, Platz 11 Werder Bremen, Platz 12 Augsburg, Platz 13 Bochum, Platz 14 der 1. FC Köln, dann kommt Heidenheim, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 und Darmstadt. Ich sag dir ganz ehrlich, von diesen 8 genannten Mannschaften sehe ich Minimum 6 bis 7 haargenau da, wo sie gerade hingehören. Genau, ja, da, wo wir auch gerade hingehören.
Ja.
In der oberen Tabellenhälfte, unter den ersten 9, von denen übrigens halt schon mal 2 unsere Gegner waren und der 10. Platzierte war der 3. Gegner von uns. Heißt, wir haben gegen 3 Mannschaften aus der Tabellenhälfte gespielt und dabei 4 Gegentore kassiert, 2 geschossen, 1 Punkt geholt. Heißt, Freunde da draußen,
alles im Rahmen.
Alles im Rahmen, ne? Also wir haben Spiele gegen Mannschaften gespielt, bei denen wir davon ausgehen können, dass sie tendenziell nicht in unserer Sphäre sein werden. Eintracht Frankfurt wahrscheinlich noch am ehesten.
Nee, auch nicht.
Und selbst
nicht
da,
Ansatz, ne? Gar nicht. Wie soll denn Frankfurt in unserer Sphäre sein, die seit 10 Jahren fast jedes Jahr international spielen? Die haben die Europa League gewonnen. Und
haben jetzt einen Haufen voll Geld vor die Tür geschissen.
Nee, da scheiß mal auf das Geld. Ja. Ohne Kudo Muani. Ja. Die sind steinreich, die Frankfurter.
Ja.
Ist so. Also, dass du jetzt sagst, die sind mit uns zu vergleichen, das ist...
am ehesten. Nee, ich sag mal, nicht von den 3 Teams hängen wir am ehesten am Eintracht Frankfurt dran, als an Wolfsburg oder an Dortmund.
Ja, wenn man das so sagen will, ja, aber das ist wirklich jetzt, wie sagt man, Augenwischerei.
Ja, ich sag ja nicht, dass auf einer Ebene,
ja, aber, gut, weil, ne, aber von Bayern, Man City und Dortmund sind wir auch am ehesten an Dortmund dran, stimmt. Vom Geld her, ist so, Fakt.
Von der Wirkungskraft eher Bayern München?
Nee. So, vom Geld her sind wir ganz klar am ehesten an Borussia Dortmund dran, von den drei Mannschaften.
Ja, gut, komm. Du weißt ja, was ich dir sagen wollte.
Damit, nein, du hast eigentlich gut angefangen und dann ganz stark nachgelassen.
Ja, gut, die drei Mannschaften sind kranke andere Sphären. Anders finde ich nicht bei Frankfurt. Klar. Würde ich dir recht geben, in den letzten Jahren haben die sich auf jeden Fall eine Kontinuität erarbeitet, die ich mir für den FC also halt gerne wünschen würde.
Die kaufen Skiri und den FC sich niemals halten kann. Die kaufen sich einen Götze.
Bruder, die haben einen Skiri gekriegt, den kein anderer haben wollte scheinbar. Ne? Das musst du ja auch noch dazu sagen.
Kein Problem, aber FC konnten auch nicht halten. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Alleine von den ganzen europäischen. Du musst einfach nur gucken, wie viel Geld die mit Europa verdient haben. Dann kommt noch 130 Millionen Euro Kolo Muani zu. Das wird der FC in den nächsten 5 Jahren nicht verdienen, 130 Millionen. Allein da, das ist keine Sphäre 1. FC Köln. Das ist eine ganz andere Sphäre. Wolfsburg hat sich gerade heute Morgen einen Torhüter für 13,5 Millionen Euro gekauft. Also red nicht von
das jetzt gerade eine Diskussion, können wir ewig führen.
Das sind drei Mannschaften, die jedes Jahr Europa spielen können, das sind wir lange nicht.
Frankfurt wird in den nächsten 5 Jahren nicht alle 5 Jahre Europa spielen.
Alle 5 Jahre?
Werden sie nicht spielen, die werden 2 bis 3 davon Europa international spielen.
Geh ich mit, das ist ja richtig gut. Also, ist ja ein Millionengewinn.
Wenn überhaupt.
Das ist ja ein Millionengewinn dann.
Guck mal, jetzt sind wir schon Conference League. Wie gesagt, ich warte mal ab, aber das können wir am Ende des Jahres dann auch gerne nochmal besprechen.
Endlich mal wieder ein bisschen hier hitzige
Debatten. Ja, wie gesagt, alles gut. Lange Rede, kurzer Sinn. In meinen Augen, wenn man sich das alles in Kontext begibt und halt auch nochmal die Tabelle angucken, wer da auch gerade um uns rumsteht, sage ich ganz ehrlich, ist jetzt nicht so, dass wir einen Sonnenschirm aufspannen können.
Das Geile ist, eigentlich bin ich ja deiner Meinung jetzt bei dem einen Punkt, dass du sagst, so müssen wir uns jetzt nicht aufregen, weil die Mannschaften sind alle gut. Und die eine spielt noch am ehesten bei uns in der Sphäre, wo ich sage, ja, am ehesten okay, wie Dortmund halt.
Wenn du drei andere Mannschaften nennst. Vergleich war es okay mit Dortmund, alles gut. Da sind auch am ehesten Borussia. Ja, Bruder,
ich liebe das. Geil, ja,
du kommst wieder mit so einem Vergleich auf einmal um die Ecke. Aber geil.
Einfach nur, weil du gesagt hast, wir würden mit denen mit Frankfurt in einer Sphäre sein.
Am ehesten in einer Sphäre von diesen drei Teams, die wir gespielt haben. Ja gut, das heißt ja, dass du Frankfurt über Wolfsburg setzen würdest. Das ist ja die einzige Aussage, die ich daraus ziehen kann in dem Moment. Egal. So.
Das müssen wir nach der Folge weitermachen, weil das interessiert jetzt keinen mehr da draußen.
Ich glaube, egal. Nee. So. Fakt ist, für uns jetzt, in meinen Augen kommen wir jetzt so langsam zumindest in die Ecke. Klar, Hoffenheim ist sehr, sehr stark gestartet, ne? 2 Siege geholt, wobei einer davon gegen Heidenheim gekommen ist, aber auch last minute, glaube ich, dann innerhalb von 15 Minuten 3 Dinger gemacht. Heißt, Hoffenheim ist jetzt auch nicht mehr das Team, was, glaube ich, letztes Jahr eine der krassesten Negativserien in der Bundesliga hatte.
Das stimmt, kenne, ne? Ja, ich habe fast vergessen.
Also das muss man ja auch nochmal sagen, dass die
schlecht als TB Berlin, ne?
Nee, das nicht, aber das Ding ist... Das
war zweite Liga, glaube ich, ne?
TB war damals, die haben diesen Erstliga-Rekord mit den wenigsten Punkten. Aber bei dem war es ja krass, die haben ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele nicht gewonnen. In meinen Augen aber ganz klar, also passiert einmal in 10 Jahren gefühlt auf die Art und Weise, deswegen okay. Und danach fängt halt langsam dann schon die Phase an, so, weißt du, jetzt, dann kommt Bremen am 5., am 6. Spieltag und kommt in meinen Augen halt die absolute Überperformer-Mannschaft, dann auch mit Stuttgart, die du halt auch schlagen kannst, so in meinen Augen. Ich traue den 2-5-0 halt nicht, deswegen sag ich dir ganz ehrlich, ich gehe jetzt auch mit einer gewissen Form der Gelassenheit in die Winterpause.
Wen haben die nochmal so hoch verloren jetzt dann dazwischen?
Stuttgart.
Da ist doch eigentlich egal, aber...
Die haben haben erstes Spiel 5-0 gegen Bochum gewonnen, dann 5-1 in Leipzig verloren, dann wieder 5-0 zu Hause gegen.
Ja, wobei man sagen muss, in Leipzig stand zur Halbzeit 1-1. Und dann kam ja wieder der Torhüter da von Stuttgart, der da wieder irgendwelche Faxen macht. Also, der hat sich das selbst reingehauen. Ja, doch, die Stuttgart sind for real dieses Jahr. Also, das ist natürlich eine Welle, die gerade reiten. Definitiv. Aber das gegen Freiburg war schon massivst beeindruckend, wie die gespielt haben. Pah.
Ja, safe, muss auch erstmal weghauen.
Naja, aber ich gebe dir recht, das ist trotzdem eine Welle. Also wenn das Selbstbewusstsein einmal gebröckelt ist, dann werden die auch nicht mehr so da durchmarschieren. Aber ich sehe Stuttgart aktuell, wenn der FC 10. wird, könnte Stuttgart 9. werden tatsächlich. Ja, ich meine, sie sind so in derselben Sphäre wie der FC, das kann man sagen. Die Stichelei geht weiter.
Oh Gott, nee, ist
das
Alter,
nein, Spaß beiseite. Ja. Ich finde wirklich, das kann man vergleichen. Ich glaube, dass am Ende der Saison nach 34 Spieltagen, ich glaube, Stuttgart und Köln ähnlich stark sein werden.
Könnte passieren, ist halt so ein bisschen. Wobei, sie haben halt eine Sache, die du halt jetzt einfach auch merkst. Wir haben halt einfach einen Stürmer. Wir haben halt einfach das, was wir auch letztes Jahr schon gesagt haben, bei Bremen, ja, die mit Füllkrug und wie hier, wie ist der andere?
Duxch.
Hatten sie halt einfach zwei davon und das ist einfach auch das Ding. Hat sich auch bei uns zum Ende des Jahres gemerkt, als wir dann Selke hatten, der regelmäßig getroffen hat. Ein fucking Stürmer, wenn du den hast, ne?
Das macht's leichter.
Dann geht's deinem Leben auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, gibt's auf jeden Fall deutlich besser. Deswegen, ja. Heißt, wir machen ja kommende Woche dann auch quasi eine Länderspielpause. Heißt,
richtig,
wir gehen jetzt dann noch einmal kurz in die Tipperei schon mal rein für Hoffenheim.
Ach so, für Hoffenheim. Ja. Okay, ja. Nee, vielleicht schon mal ganz kurz zur Pause. Marvin, ich habe darüber gesprochen und gesagt, ganz ehrlich, bevor wir uns jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, natürlich haben wir Christian Keller angefragt für ein Transfergespräch, warum da nichts mehr gekommen ist. Wenn der natürlich jetzt noch antwortet, dann wird es nächste Woche eine Folge geben, aber geht mal davon aus, dass das sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein wird.
Der Max und ich haben Tag und Nacht an so einem Scouting-Ordner gearbeitet, dem so ein Leitz DIN A4-Ordner, den wir jetzt übergeben wollten.
Ja, mit den hätten wir gerne mit ihm besprochen.
Mit den Talenten aus dem Raum Weiden, Brauweiler
und ja, da gibt's
könnten, ja. Sehr gut. Deswegen, ja, schon mal eingeteasert, Hoffenheim auf jeden Fall gut in die Saison gestartet. 7:5 Torverhältnis, heißt, sie haben in den drei Spielen auch irgendwie im Schnitt ihre zwei Törchen geschossen. Ist übrigens das 100 Jahre Müngersdorfer Stadionspiel.
Geil.
Auf den Tag genau.
Krass.
Das nur als Ankündigung schon mal. Also
also Halligalli.
Das war jetzt gerade eher so aus, das war gerade so eine
Stolnabundanz.
Ja, genau.
Also, das war richtig ein.
Das war gerade so eine nostalgische Geschichte, ehrlich gesagt, gerade, wo ich einfach sage, von wegen, ey, ich finde immer so 100 Jahre ist schon krass. Und
du hast doch wieder einen Grund zum Saufen. Nicht, dass wir es sonst nicht tun würden, aber saufen wir doch auf 100 Jahre.
Das war die Intention. Also
ja, von dir jetzt nicht, das kann ich ehrlich sagen, von mir aber schon.
Also nur da, 16. September 1923 war die Eröffnung des Müngersdorfer Stadions. 1975 Neubau. Und jetzt feiern wir 100 Jahre Bestehen von diesem geilen, legendären Ort.
Schön.
Schön, oder?
Echt schön.
Deswegen da nur schon mal die Info. Ansonsten sage ich dir ganz ehrlich, meine Erwartungshaltung ist, dass wir irgendwo eine Trotzreaktion auch zeigen. Ich glaube, es wird ein rasantes Spiel, weil Hoffenheim rennt sich halt auch immer den Arsch aus der Hose. Ich hoffe, dass der FC einen Ticken mehr Offensive halt zeigen wird als in Frankfurt.
Schwer, ne?
Mega schwer.
Ja, find ich auch.
Aber Hoffenheim zu Hause haben wir eben wieder gute Erfahrungen gemacht. Komm, 2-0 erste FC Köln. Mit hoffentlich Davy Selke Stürmertoren.
Ich sag, dass wir erst am 5. Spieltag die ersten 3 Punkte holen werden gegen Bremen. Das heißt, wir spielen 2-2 gegen Hoffenheim in einem von dir schon beschriebenen rasanten Spiel. Und ich wäre dann auch nicht unzufrieden. Also es wird ein gutes Spiel, wo der FC natürlich auch wieder 2 Gegentore bekommt. Ist so, aber kann passieren. Aber wir werden alle zufrieden Müngersdorf verlassen an dem Tag, glaube ich.
Dein Wort in Gottes Ohren.
Nee, lieber deins, weil dann haben wir 3 Punkte mehr.
Ja, stimmt, hast recht. Ja, das stimmt. Ja. Ja, vor allem, man muss halt überlegen, das, was du gerade gesagt hast. Ich guck gerade auch noch mal ein bisschen Weitsicht drauf. Weil das Tückische dieses Jahr für uns ist ja, die gerade so erwähnten Vereine, die kommen halt alle irgendwie ein bisschen hinten raus, ne? Also Bremen kommt jetzt gerade, danach spielen wir gegen Stuttgart und dann kommt halt ein Stretch, wo ich halt sag, Leverkusen, Gladbach, Leipzig sind halt dann schon wieder so 2 Wochen, 2 Derby-Wochen hintereinander, wo du auch selber weißt, ne, da kommt's nicht immer nur auf sportliche Leistung an, sondern auch, wie du vom Kopf und so da bist. Da wäre schon gut, dass wir irgendwie in den nächsten 2-3 Bundesligaspielen uns so wappnen, dass wir gerade auch in diese 2 Derby-Wochen halt irgendwie mit breiter Brust reingehen und nicht irgendwie mit dem Köttel in der Hose, dass du, weiß ich nicht, nach 7-8 Spieltagen mit 1 oder 2 Siegen oder dastehen könntest, weißt du? Deswegen, ja, das wäre so mein Wunsch auf jeden Fall auch für die Zukunft, für die nächsten 2-3 Spieltage.
Sehe ich auch so. Ja.
Schön. Mein Freund, was haben wir geschafft? 54, Junge.
Ja.
Da magst du nicht
jetzt zählen. Laber, schwarz, verzähl.
Wir lernen gerade zählen, deswegen gucken wir am Ende der Folgen immer, wie viele Minuten da drauf sind. Heute haben wir die Zahl 54 gelernt.
So. Okay, bevor es noch schlimmer wird.
Wollte ich gerade sagen, willst du noch irgendwas?
Nee.
Raussagen in die Welt nicht?
Nee, ich will mal aufstehen jetzt.
Was, ist sie echt wahr?
Oh, nee,
verstehe
so
ich
wahr.
Gar nicht.
Nee, okay. In diesem Sinne.
Ich lasse dir den Vortritt.
Nee, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wünsche euch was. Einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Setzt euch nicht auf einen mit halb Kunststoff, halb Stoff überzogenen Sessel. Das ist mein Tipp für den Tag. In diesem Sinne, Schwartischmild. Ciao.
Freunde, das war ein Pro-Tipp auch von meiner Seite. Haut rein, viel Spaß. Genießt die Woche, seid nicht zu sauer. Und der erste FC Köln. Macht das schon. Haut rein.
So ist es nämlich auch.